Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Wenn man sich was Großes vornimmt, zum Beispiel in der Politik, und es tritt dann so nicht ein, dann darf man auch gerne mal enttäuscht sein.
Aber dass es dann Realität wurde für uns alle, das hat schon wehgetan, ja.
Das ist Paulina Fröhlich. Und ihr Ziel im vergangenen Jahr war es, die AfD aus dem Bundestag rauszuhalten, sie unter 5% zu halten. Daher auch der Name der Kampagne, bei der sie mitgemacht hat, Kleiner 5. Sie erzählt uns in diesem Ab21-Podcast, wie es dazu kam und wie sie das Ganze jetzt sieht, nachdem die AfD nicht nur im Bundestag ist, sondern sogar größte Oppositionspartei da. Simon Theune, Soziologe vom Wissenschaftszentrum Berlin, der wird uns erklären, ob Kleiner 5 schon eine politische Bewegung ist, weil sie sich ja für ein politisches Ziel einsetzen, oder ob es eher eine Kampagne ist. Wo verläuft da die Trennlinie dazwischen? Auch das hören wir in diesem Podcast. Und wir lernen Daniel Röder kennen. Der ist der Gründer einer ziemlich großen Bewegung, kann man sagen. Pulse of Europe, habt ihr bestimmt schon mal gehört. Die setzen sich für ein stärkeres Europa ein, für eine europäische Zivilgesellschaft. Und das machen sie vor allem durch Demonstrationen auf der Straße und seit neuestem auch durch Hausparlamente. Was das ist, ein Hausparlament, und ob ihr das möglicherweise auch selber starten könnt, auch das erfahrt ihr in diesem Podcast. Am Mikro für euch Dominik Schottner. Viel Spaß dabei.
Deutschlandfunk Nova.
Die AfD im Bundestag. Vor genau einem Jahr war das ein Schreckgespenst für viele aus der politischen Linken, das auf jeden Fall verhindert werden sollte. AfD im Bundestag, nett, geht gar nicht. Und heute, naja, ist die AfD nicht nur im Bundestag drin, sondern sie ist sogar auch noch die größte Oppositionspartei, weil sich die SPD dann doch entschieden hat, in die Große Koalition zu gehen. Für Paulina Fröhlich war dieser Einzug in den Bundestag der AfD in mehrfacher Hinsicht sehr enttäuschend, weil sie hatte sich nämlich mit der Kampagne Kleiner 5 dafür eingesetzt, dass es genau nicht so kommt, dass die AfD nicht über die 5%-Hürde und damit in den Bundestag kommt. Tja, und dann war da dieser Wahlabend.
Das hat wehgetan, natürlich. Als der Balken in die Höhe schoss und wie die, ich glaube, das waren sogar noch mehr als 12,6, da waren es 13 prognostiziert. Mhm. Es hat aber nicht überrascht. Wir haben damit gerechnet, dass sie einziehen. Wir haben damit gerechnet, dass sie mit einer großen Zustimmung einziehen. Also nicht nur leicht über 5% kommen, sondern deutlich. Aber dass es dann Realität wurde für uns alle, das hat schon wehgetan, ja.
Wie wolltet ihr verhindern, dass die AfD überhaupt einzieht?
Unsere Strategie zielt auf eine ganz gewisse Zielgruppe ab. Und zwar sind das Menschen, die ein Problem mit Rechtspopulismus haben, die also Bauchschmerzen bekommen, wenn Papa am Abendbrottisch pöbelt, wenn der beste Freund in der WhatsApp-Gruppe einen rassistischen Witz macht und die anderen in der WhatsApp-Gruppe reagieren nur mit einem Smiley. Also wenn Momente passieren, wo eine rechtspopulistische Geisteshaltung zutage tritt, bei Menschen, bei denen man es nicht erwartet hätte, die einem nahestehen, Freunde, Familie, Arbeitskollegen. Und in dem Moment habe ich Bauchschmerzen und merke, Moment mal, da stimmt was nicht, ich finde es nicht cool, ich weiß aber nicht, wie ich reagiere. Genau für diese Menschen ist Kleiner 5 da. Also war unsere Strategie, für diese Menschen da zu sein, sie zu motivieren und sie zu unterstützen mit Leitfäden.
Wie habt ihr dann, oder was habt ihr diesen Leuten an die Hand gegeben? Wie habt ihr gesagt, so und so kann man das möglicherweise bekämpfen, in Anführungsstrichen?
Wir haben uns gesagt, wir möchten gerne Menschen dabei unterstützen, ein gutes Gespräch zu führen. Das bedeutet einmal rhetorische Fertigkeiten, also zum Beispiel auf Themenhopping hinweisen, ruhig zu bleiben, auch wenn es hitzig und emotional wird.
Themenhopping meinst du also, wenn ein Thema möglicherweise unangenehm wird, dass sie dann ausweichen und das nächste sich suchen, oder was?
Themenhopping ist klassischerweise, dass Menschen in einem Atemzug 15 Themen anschneiden. Sie fangen bei Brüssel an, dann geht es über Frauenvergewaltigung und endet bei der LKW-Maut. Und man steht da selber gegenüber und weiß gar nicht, wo man anfangen soll und weiß nicht, damit umzugehen. Das zum Beispiel zu erkennen und zu entschleunigen.
Und du hattest angesprochen, dass ihr keine Ahnung von Kampagnen hattet. Und das ist ja ein sehr großes Ziel, was ihr da verfolgt hattet. Wie seid ihr da rangegangen, dass ihr euch diese Skills irgendwie draufgepackt habt?
Wir haben es anders gemacht, als, würde ich mal unterstellen, viele andere Initiativen oder Menschen mit einem brennenden Herzen. Wir haben nämlich nicht gesagt, okay, wir haben da eine fixe Idee und raus damit. Zack, wir machen jetzt eine Facebook-Gruppe und los geht's. Wir haben uns gesagt, nein, wir wollen das eigentlich ganz ordentlich angehen. Und uns ist klar, dass wir von vielen Dingen noch keine Ahnung haben. Dazu zählt Fundraising, dazu zählt Social-Media-Arbeit, dazu zählt Öffentlichkeitsarbeit. Und dann, oder Ehrenamtsmanagement, auch großes Thema. Und dann haben wir uns vom August 2016, als wir uns gegründet haben, bis zum März 2017 Zeit genommen, ohne Öffentlichkeit, ohne alles, uns nur schulen zu lassen. Wir sind nur auf Expertinnen und Experten zugegangen und haben gesagt, könnt ihr uns doch mal helfen und 1-2 Schulungen geben und sonst, worauf wir achten müssen. Und haben uns wirklich selbst nur Wissen angelernt. Und auf dieser Kenntnisbasis haben wir dann im März 2017 die Kampagne gestartet.
Und wer hat das alles gezahlt?
Das hat niemand gezahlt, das war einfach umsonst. Also wir haben Referenten, Expertinnen, PartnerInnen angefragt, von denen wir wissen, dass ihre Geisteshaltung auch die unsrige ist und haben ihnen gesagt, so, unser Ziel ist kleiner 5, willst du uns schulen? Hast du 2 Stunden am Abend Zeit? Und die Leute hatten Zeit.
Und das habt ihr dann online gemacht oder habt ihr euch tatsächlich mit den Leuten getroffen, was ja auch wieder ein großer Aufwand auf eine Weise ist, ne?
Ja, wichtiges Thema. Wir haben uns das online gemacht, das ist richtig. Wir hatten ja zu Höchstzeiten über 150 Ehrenamtliche in ganz Deutschland. Und um diese Menschen zu schulen, diese AGs, wir hatten eine AG-Struktur, mussten wir über Slack zum Beispiel arbeiten. Mhm. Also ein beliebtes Online-Tool für Gruppenmanagement. Manchmal ganz klassisch über Skype, was auch jeder kennt. Und darüber haben wir unsere Schulungen organisiert.
Und es scheint ganz gut funktioniert zu haben, die Skype-Konferenzen nicht zusammengebrochen. Das passiert ja auch ganz gerne.
Hatten wir auch oft
genug. Hattet ihr auch oft genug. Wie hat sich die ganze Arbeit auf dich ausgewirkt? Auch jetzt gerade vor dem Hintergrund, dass sozusagen ihr ja erfolglos wart am Ende, ne? Mit dem, was ihr da gemacht habt.
Es wurde uns immer wieder gespiegelt, ihr braucht eine Identifikationsfigur, ihr braucht jemanden, der das Gesicht ist, ihr braucht jemanden, der die Botschaft nach draußen trägt, der kleiner 5 symbolisiert. Und das bin ich irgendwann geworden. Und was hat das mit mir gemacht? Ja, es war ein unglaublich nervenaufreibendes Jahr. Ich war sehr, sehr erschöpft am Ende des Jahres, aber gleichzeitig bin ich natürlich auch unendlich dankbar, denn sonst würde ich jetzt hier nicht vor dir stehen im Studio, sonst wäre ich jetzt nicht in Berlin, sonst wäre ich bestimmt nicht so politisiert, wie ich es heute bin und so wachsam. Deswegen, ich will es nicht missen.
Kleiner 5 ist ein geiler Name, oder? Kleiner 5 klingt ein bisschen verkopft, aber wenn man ihn einmal erklärt bekommt, dann leuchtet es sofort ein. Kleiner 5 war die Kampagne, die die AfD aus dem Bundestag raushalten wollte, also sie unter der 5%-Hürde halten wollte und das alles mit, Zitat, radikaler Höflichkeit. Hat nicht so wirklich geklappt, deswegen ist Paulina Fröhlich, einer der Köpfe hinter Kleiner 5, heute woanders und macht da Politik, nämlich im Progressiven Zentrum. Da koordiniert sie Projekte, die sich mit der Zukunft der Demokratie auseinandersetzen und wie die aussieht, diese Zukunft der Demokratie, das wollte Paulina, radikal höflich wie sie ist, aber gar nicht so richtig selbst sagen.
Ja, das obliegt es nicht mir, so richtig zusammenzufassen. Das obliegt dann natürlich den Teilnehmerinnen und Teilnehmern unserer Projekte. Wie sieht die Zukunft der Demokratie aus? Ich kann sagen, was ich mir vielleicht wünsche. Ich wünsche mir, dass wir die Demokratie und die Zukunft der Demokratie nicht nur nationalstaatlich denken. Das bedeutet nicht immer nur über Deutschland sprechen, sondern ich wünsche mir, dass sie europäisierter ist, dass der Blick europäischer wird und ist. Für uns alle, übrigens auch für uns zivilgesellschaftlichen Organisationen. Ich wünsche mir auch von Kleiner 5, dass wir einen europäischeren Blick kriegen und mehr zusammenarbeiten mit anderen Organisationen. Außerdem glaube ich, dass mehr Bürgerinnen und Bürger den Wunsch haben, sich zu beteiligen und dass es nicht beim Wunsch bleiben wird, sondern dass es sich zeigt in Demonstrationen. Das vergangene Wochenende zeigt es perfekt. Ich saß gerade im Zug von Köln zurück nach Berlin jetzt am Sonntag und habe einfach mal gezählt, wie viele Demonstrationen am Wochenende waren, große, die mit rechts zu tun haben, mit rechten Gedankengut. Und ich glaube, ich kam auf 5 oder 6. Das ist enorm. Es gibt gerade wieder so viele Demonstrationen, dass die Menschen auf die Straße gehen. Und ich glaube, das wird auch die Zukunft weiterbringen. Mehr Teilhabe, mehr Einforderung von Teilhabe. Egal ob durch Demonstrationen, durch direkte Wahlen, durch BürgerInnenräte. Das sind Konzepte, die da in der Luft sind. Engagement.
Was hältst du in dem Zusammenhang von der, nennen wir es Bewegung, Aufstehen von Sarah Wagenknecht und ihrem Mann Oskar Lafontaine? Hat das Potenzial möglicherweise, die ganzen eher linken Kräfte zu bündeln? Oder ist das... Was ist das?
Das weiß ich nicht. Dem stehe ich kritisch gegenüber, weil ich einfach noch nicht weiß, was es wird. Ich warte gespannt, wie wahrscheinlich alle anderen, auf den 4. September, wo es da rauskommen soll, was sie denn wirklich wollen und machen. Ich stehe dem kritisch gegenüber, weil ich erstens nicht glaube, dass eine Bewegung von oben kommt. Ich glaube, dass eine Bewegung von unten kommt. Diese Haltung oder Meinung wurde jetzt auch zu Genüge, denke ich, schon kundgetan in den Medien. Da bin ich nicht die Einzige, die so denkt. Außerdem stehe ich auch der Person von Sarah Wagenknecht kritisch gegenüber. Sie ist für mich eine Person, wie ich sie beobachtet habe in den letzten Jahren, die unter anderem maßgeblich daran beteiligt war, dass diese Parteien nicht zusammenfinden, die gegen Koalitionsbündnisse war oder gegen Sammlungen. Und das jetzt außerparlamentarisch anleiten zu wollen, halte ich nicht für ganz glaubwürdig. Und drittens weiß ich immer noch nicht so genau, was es bringt, also was sie machen wollen. Viertens und letzter Kritikpunkt dazu, entschuldige bitte, ist, dass ich mir heute ihre FAQs zum Beispiel wieder durchgelesen habe und wofür sie stehen. Ich frage mich, warum machen sie das denn nicht in ihren Parteien? Wir, die darauf warten, dass da eine Bewegung kommt, dazu zähle ich mich auch, dass der Diskurs linker wird, wir warten doch nur darauf, dass die SPD zum Beispiel oder die Linke oder die Grünen, dass sie diese Werte ordentlich durchsetzen. Warum muss es dafür eine Bewegung geben?
Eine außerparlamentarische Bewegung geben. Aber wäre das nicht was, wo auch Kleiner 5 sich andocken könnte sozusagen? Also, weil die Ziele ähnlich, über die Mittel kann man sozusagen debattieren, aber dafür müssten sie ja offen sein. Ist das nicht was, den Bewegungsgedanken genau auch ein bisschen trifft?
Ja, da gebe ich dir einerseits recht. Kleiner 5 setzt sich dafür ein, dass auf die Sprache genau geachtet wird, dass der Diskurs ordentlich betrachtet wird und menschlicher, humaner, grundgesetzkonformer und damit irgendwie linker wird als das, was wir im Moment gerade erleben. In dem Sinne, ja. Und wir haben eine Expertise, was Rechtspopulismus angeht und Diskussionskultur und Debattenkultur, Umgang mit Hass und sowas. Ja. Andererseits, nein, weil wir eine Organisation sind, die extrem basisdemokratisch funktioniert und sehr genau darauf achtet, wer in der Leitung ist, wie Entscheidungen entstehen und all sowas. Und wir sind keine Freundinnen und Freunde bisher davon, dass es, auch wenn es vielleicht den Anschein gemacht hat, dass ich war es nie in diesem Sinne. Bei uns gibt es keine Leute, die den Laden führen und leiten und die Dinge entscheiden. Und es wirkt, diese Sammlungsbewegung wirkt auf mich bisher, wie wir ziehen alle an einem Strang. Ich weiß gar nicht, ob das Ziel ist. Hm. Vielleicht sind wir auch stark in der Diversität und auch in der Ambiguität.
Wie geht's mit euch weiter?
Mit Kleiner 5? Hm. Wir schreiben derzeit ein Buch, und zwar mit dem Oetinger Verlag. Hm. Da werden alle unsere Materialien veröffentlicht. Das machen wir über unseren Verein Tadel verpflichtet.
Schöner Name.
Ja, danke schön.
Schöner Name.
Und wir machen gerade eine Gegenredekampagne auf Facebook. Alle sind herzlich eingeladen, vorbeizukommen. Die meisten, die gerade vorbeikommen, sind Trolle und Hater. Unser Social-Media-Team leidet sehr darunter, Tag und Nacht Hassnachrichten zu kriegen. Und wir freuen uns, wenn da auch mal positive drunter kommen.
Ich sag mal so, lasst es einfach mit den Hassnachrichten. Selbst wenn ihr anderer Meinung seid, seid doch einfach mal radikal höflich. Wäre schon mal ein Anfang, um überhaupt mit den anderen ins Gespräch zu kommen.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Am 4.9. soll es soweit sein, dann soll die Bewegung Aufstehen starten. Aufstehen, initiiert von der linken Politikerin Sarah Wagenknecht und ihrem Mann Oskar Lafontaine, hat angeblich jetzt schon gut 50.000 Unterstützer. Und ja, viele, gerade Journalisten, warten auf diesen Tag, denn spannend ist es schon irgendwie, ne? So eine politische Bewegung per Anweisung einfach so kreieren, weil nichts anderes ist es ja. Festgelegtes Datum und dann sagt man, los geht's. Der Soziologe Simon Theune vom Wissenschaftszentrum Berlin, mit dem habe ich gesprochen, der ist so ein bisschen skeptisch, ob man das dann überhaupt noch Bewegung nennen kann.
Also es hat ja niemand das Copyright auf den Begriff der Bewegung, aber in den Sozialwissenschaften wird was anderes darunter verstanden. Da wird eine Bewegung verstanden als ein Netzwerk von Gruppen, von Organisationen, von Einzelpersonen, das eben von einem gemeinsamen Interesse am politischen Wandel getragen wird. Das wird aber gerade nicht zentral gesteuert, sondern das entwickelt sich von unten aus den Diskussionen und Initiativen der einzelnen Beteiligten heraus. Und Aufstehen von Sarah Wagenknecht ist ja im Grunde genommen die Ankündigung, sowas auf die Beine zu stellen wie République en Marche in Frankreich oder die Liste Kurz in Österreich. Also ein Projekt, was auf Wählerstimmen zielt am Ende, was vor allen Dingen durch eine Person getragen oder auf eine Person zugeschnitten ist.
Also eher einen gigantischen Wahlverein sozusagen und nicht irgendwie eine Graswurzelbewegung.
Ja, also dass sich in der letzten Zeit politische Projekte als Bewegung bezeichnen, das hat auch viel mit der Krise von Parteien zu tun, weil Bewegung klingt ja erstmal nach Aufbruch und Veränderung, aber das lohnt sich dann schon genauer hinzusehen, was unter der Überschrift tatsächlich passiert. Also welche Rolle, welche Gestaltungsmöglichkeiten haben diejenigen, die sich daran beteiligen? Können die das Geschehen mitbestimmen und sich auch auf eigene Initiative einbringen? Oder sind sie vor allem als Teil einer Masse interessant, die die Bedeutung der Bewegung unterstreichen soll? Und das, den Eindruck hatte man zumindest bei Trump, bei seiner Wahlkampagne. Der hat ja seine Wahlkampagne auch als Bewegung bezeichnet. Oder die Liste Kurz in Österreich wurde auch als Bewegung bezeichnet. Das hat aber wenig zu tun mit einer politischen oder einer sozialen Bewegung in dem sozialwissenschaftlichen Sinn.
Was wäre denn in diesem strengen sozialwissenschaftlichen Sinne ein gutes Beispiel für eine Bewegung?
ein klassisches Beispiel ist die Arbeiterbewegung, die Frauenbewegung, die Umweltbewegung. Also es ist nicht ein Akteur, der da einen Startschuss gibt, sondern das ist ein soziales Problem, das adressiert wird von sehr unterschiedlichen Gruppen, auch sehr verschiedenen, unter Umständen auch untereinander nicht besonders gut kompatiblen Gruppen, die aber auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten. Das ist sowas, was man klassischerweise als eine soziale Bewegung bezeichnet und nicht eben diese Wahlvereine.
Und politische Bewegung könnte man zum Beispiel, auch wenn man sich jetzt nicht mit ihren Zielen einverstanden erklärt, könnte man zum Beispiel die identitäre Bewegung als Bewegung ansehen? Immerhin nennt sie sich ja schon so.
Ja, die nennen sich so, aber die haben natürlich mit einer Bewegung auch nicht viel zu tun. Das ist im Grunde genommen ein Haufen von Nazikadern, die sich einen neuen, schicken Namen gegeben haben. Aber das ist ein sehr kleiner Kreis von Leuten, die auch unter sich hierarchisch strukturiert sind. Also auch das hat mit einer sozialen Bewegung nichts zu tun. Die sind allerdings Teil von einer größeren, neu erwachten völkischen Bewegung. Also sowas auch wie Pegida oder andere neurechte Gruppen, die in letzter Zeit, in den letzten Jahren auf die Straße gegangen sind. Also insofern sind die schon Teil einer Bewegung, aber nur weil man sich Bewegung nennt, ist man nicht auch schon gleich eine Bewegung.
Braucht es denn bei Bewegung immer so Köpfe, die die Bewegung ein Stück weit vorgeben?
Nee, braucht es eigentlich nicht. Also es gibt natürlich immer Bewegungen, in denen einzelne Personen eine zentrale Rolle spielen. Das ist ein Modell, wo das sehr stark von einzelnen Personen repräsentiert wird oder auch vorangetrieben wird. Aber im Grunde genommen so eine Struktur, wo sehr wenige Leute sagen, wo es lang geht, da macht es eigentlich wenig Sinn, das tatsächlich auch als Bewegung zu bezeichnen.
Welches Thema, welches Themenfeld hat derzeit so eine Bewegung stark notwendig? Oder anders gefragt, wo könnte eine Bewegung besonders erfolgreich sein? Auf welchem Themenfeld?
Na, es gibt ja sehr viele Bewegungen, die gerade aktiv sind. Also ich habe ja die völkische Bewegung schon genannt. Die sind sehr erfolgreich damit gewesen, ihre Themen zu setzen und die auch in andere Parteien oder in Parteien reinzutragen. Die AfD ist die Partei, die da am ehesten für steht, aber die Themen sind ja auch in den anderen Parteien gelandet, also bis hin in die Linkspartei wird jetzt darüber geredet, dass man das Asylrecht weiter einschränken muss, aber es gibt natürlich auch Bewegungen, die sich erstmal dagegen richten, wie jetzt zuletzt die neu entstandene Bewegung gegen das Massensterben im Mittelmeer, die Seebrücke, wo auch relativ kurzfristig sehr viele Initiativen von unten entstanden sind. Oder die Umweltbewegung, die ist ja nicht verschwunden. Das sind alles Bewegungen, die über einen langen Zeitraum hinweg bestehen und immer wieder stärker sichtbar werden mit ihren Protesten.
Simon Theune vom Wissenschaftszentrum Berlin hat uns erklärt, was eine Bewegung ist, also streng soziologisch gesehen zumindest.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Stellt euch mal vor, 14. Oktober 2018, 18 Uhr, ihr sitzt gemütlich vor der Glotze, die erste Prognose der bayerischen Landtagswahl flattert rein und die AfD ist stärkste Kraft vor der CSU. CSU, was tut ihr? Macht ihr die Glotze aus, schmeißt einen Schuh nach der Glotze, geht ihr Frust saufen oder werdet ihr am Ende vielleicht doch aktiv? Weil ihr das nicht ertragen könnt, dieses Ergebnis. Für Daniel Röder gab es genau so einen Abend schon zweimal. Den 23. Juni 2016, Tag des Brexit-Referendums, und den 8. November 2016, Tag der US-Präsidentschaftswahl. Danach hat er mit seiner Frau Sabine beschlossen, so geht's nicht weiter. Und was sie da noch nicht wussten, dieser Beschluss war quasi die Geburtsstunde der Bewegung Pulse of Europe.
Das kam durch die beiden doch wirklich einschneidenden Ereignisse im letzten Jahr, zumindest für uns einschneidenden Ereignisse, nämlich den Ausgang des Brexit-Referendums und danach die Wahl von Donald Trump. Bei beiden Ereignissen haben wir das Gefühl gehabt, jetzt ändern sich Dinge, die vorher sehr konstant schienen. Die Entwicklung in der Weltpolitik, aber insbesondere eben auch in Europa, geht in eine Richtung, die nichts Gutes verheißt. Und in dem Moment ist die Idee geboren, dass wir angesichts der anstehenden Wahlen in 2017 in Europa doch auch was tun müssen.
Ich glaube, dieses Gefühl können viele durchaus nachvollziehen, auch von unseren Hörerinnen und Hörern. Aber Sie haben ja dann tatsächlich auch gehandelt und nicht nur weiter auf der Couch rum sich geärgert, sondern haben eine Demo organisiert. Warum?
Richtig.
Ja, warum eine Demo? Ist das sozusagen das adäquate Mittel, um auf diese Lage zu reagieren?
Wir haben schon das Gefühl gehabt, dass etwas Sichtbares passieren muss. Gerade in Deutschland sind ja diejenigen, die auf die Straßen gegangen sind, in den letzten Jahren nicht gerade die großen Pro-Europäer gewesen. Und wir wollten etwas tun, was man nach außen hin wahrnimmt. Ich glaube schon, dass die Straße immer noch ein sehr, sehr wichtiger Platz ist, auch im digitalen Zeitalter. Sicherlich haben wir auch Social Media genutzt, aber es ist eben doch ein sehr wirksames Instrument, wenn man sich mit vielen Leuten auf der Straße versammelt und da passiert dann auch was.
Und was war Ihnen bei der ersten Demo, was haben Sie da gedacht, als da 200 Leute Ihrem Aufruf gefolgt sind? Ui, das ist ja schön, dass es heute so wird, ab morgen ist wieder alles normal oder jetzt geht was los?
Na, zunächst mal hatten wir ja überhaupt gar keine Vorstellung davon, wie viele Leute kommen würden. Wir haben die erste Veranstaltung auch im Nachhinein betrachtet gar nicht professionell beworben. Wir haben Social Media nicht genutzt. Das war eine einfache E-Mail, die wir im Freundes- und Bekanntenkreis verschickt haben, die sich dann, und das war auch die Intention, stark verbreitet hat in Frankfurt. Und diese 200 waren für uns doch ein Zeichen zu sagen, okay, da ist eine Resonanz, da sind Leute, denen es genauso geht, die eben auch nicht nur sitzen bleiben wollen auf dem Sofa, sondern die was tun möchten. Und in dem Moment war klar, und das haben wir auch zum Gegenstand der Diskussion mit den Leuten gemacht, dass wir weitermachen und nach der Weihnachtspause, nach der Ferienzeit regelmäßig das machen würden und haben dann auch uns ein wenig professionalisiert.
Was heißt das?
Naja, das heißt, dass wir erstmal in Klausur gegangen sind und darüber nachgedacht haben, wie können wir denn anschlussfähig sein. Wir haben dann 10 Grundaussagen formuliert, die relativ breit sind, weil wir auch viele Schichten ansprechen wollten und haben dann eine Website aufgesetzt. Wir haben einen Facebook-Account angelegt, wir haben Twitter geschaltet und haben eben angefangen, uns auch mit einem Team von dann, na, so knapp 10 Leuten, auch ein bisschen organisatorisch breiter aufzustellen.
Würden Sie sagen, Ihre Frau und Sie sind die Köpfe dieser Bewegung?
Also wir sind die Initiatoren und dadurch sind wir natürlich, so wie ich jetzt hier auch im Radio spreche, sicherlich auch für Medien lange Zeit die Ansprechpartner gewesen, mal abgesehen von den lokalen Institutionen vor Ort, wo natürlich dann die Ortsgruppen diejenigen sind, die dort Rede und Antwort stehen. Ich glaube, dass Pulse of Europe mittlerweile viele Köpfe hat, die de facto ganz viel Arbeit machen. Wir haben ja auch einen gemeinnützigen Verein gegründet, der einen 9-köpfigen Vorstand hat. Also das hat sich natürlich auf mehrere Schultern verteilt.
Können Sie in 3 Sätzen sagen, wo Pulse of Europe jetzt gerade steht, fast 2 Jahre nachdem Donald Trump gewählt wurde?
Na, wir, das ist natürlich sozusagen eine Bewegung, die sich ständig verändert. Am Anfang hatten wir diesen unerwarteten Erfolg, denn es hat sich in rasender Geschwindigkeit ausgebreitet. Wir sind damals ja im Wochenrhythmus demonstrieren gegangen, und zwar über Monate bis in den Mai hinein nach den französischen Wahlen. Das war für viele wahnsinnig anstrengend und hat auch viele der Organisatoren und Aktivisten so aus ihrem Leben rausgerissen, dass viele dann auch erstmal auf Standby gegangen sind. Andere hatten noch viel Kondition und machten dann auch direkt im Anschluss weiter, insbesondere dann auch im Hinblick auf die Bundestagswahlen. Wir haben für uns natürlich festgestellt, dass dieses Demonstrationsformat nichts ist, was man in der Regelmäßigkeit auf Dauer durchhalten kann.
Politik kostet Geld. Das zeigen Skandale wie der aktuelle um die AfD-Wahlfinanzierung immer wieder ganz gut. Und da ist es am Ende schon ein bisschen wurscht, ob jetzt Politik im Parlament finanziert werden muss oder Politik auf der Straße. Wer was zu sagen hat, hat am besten auch ein bisschen Kohle in der Tasche, sonst hört es am Ende ja keiner. Die Bewegung Pulse of Europe, die schien am Anfang so wie eine echte Graswurzelbewegung, entstanden aus so einer Verärgerung über Brexit. Und Trump ist dann sehr schnell ziemlich groß geworden, von 200 Menschen bei der ersten Demo zu mehreren tausend wenige Wochen danach. Und ist so groß geworden, dass die Initiatoren um Daniel Röder irgendwann den Kurs so ganz leicht anpassen mussten.
Wir haben am Anfang ziemlich viel erreicht mit relativ kleinem Budget und wenigen Mitteln. Wir haben aus eigener Tasche sozusagen die ersten Demos finanziert, haben dann aber relativ schnell auch schon Spenden von den Leuten auf den Plätzen bekommen, sodass sich in vielen Städten die Demos selbst getragen haben durch die freundlichen Zuwendungen, die wir da bekommen haben. Und wir hatten auch sehr, sehr viele Anhänger, die Spenden gegeben haben über unser Konto, Kleinspenden, 15, 15, 20 Euro bis 50 Euro, die aber in der Masse uns wirklich lange getragen haben. Wir haben so viel ehrenamtliche Zeit immer noch drin in dieser Bewegung, aber bis zu einem gewissen Grad geht das dann auch, aber was wir da in den ersten Monaten in 2017 geleistet haben, das kann man nicht dauerhaft machen.
Wie wichtig sind denn dann in dem Zusammenhang auch Bündnispartner, also Parteien, Stiftungen, andere Bewegungen möglicherweise, die ähnlich aufgebaut sind wie Sie? Haben Sie zu denen Kontakt?
Ja, also wir hatten am Anfang relativ wenig Zeit, durch diese Welle, die uns da überrollt hat, wirklich strategisch mal andere anzugehen. Die haben sich dann bei uns gemeldet, aber wir waren tatsächlich auch gar nicht in der Lage, das sinnvoll mal abzuschichten. Das geht jetzt und wir haben Kontakt zu einigen Stiftungen natürlich, wobei das auch spendenmäßig nie ein Selbstgänger ist, aber auch zu anderen proeuropäischen Organisationen gibt es Kontakte und Parteien sprechen uns auch an. Und solange wir unsere Neutralität wahren, reden wir natürlich auch mit denen, denn unsere Funktion sehen wir schon auch in einer Dialogfunktion. Wir wollen uns ja nicht gegen Parteien stellen, sondern wir wollen den Diskurs und wollen als Zivilgesellschaft natürlich einen positiven Beitrag dazu leisten, dass unsere Ziele auch politisch umgesetzt werden.
Sie hatten die Hausparlamente angesprochen. Das klingt ja schon so ein bisschen wie sozusagen richtige große professionelle Politik, nur eben runtergebrochen. Was passiert da in diesen Hausparlamenten?
Wir haben uns überlegt, was können wir denn jenseits der Demonstrationen für Formate finden, die genau den niedrigschwelligen Eingangscharme haben, den die Demos auch haben. Bei den Demos geht man einfach hin, ist eine Stunde da und geht wieder weg und nimmt hoffentlich ein gutes Gefühl mit nach Hause. Und die Hausparlamente funktionieren im Prinzip so, dass sich jeder, der möchte, bei uns als Gastgeber registrieren kann auf pulseofeurope.de oder auf hausparlamente.de oder EU. Und dann gibt es ein Thema. Beispielsweise haben wir jetzt unsere erste Hausparlamente-Runde laufen. Da geht es um die transatlantischen Beziehungen. Und zu dem Thema werden ganz konkrete Fragen gestellt, über die die Hausparlamente dann unterstützt durch ein gewisses Briefing und Unterlagen, die sie von uns bekommen, über die diskutieren, die dann am Ende abgestimmt werden, diese Fragen. Und das geht dann zu uns zurück. Letzten Endes ist das eine Art konsultative Bürgerbeteiligung, wenn Sie so wollen.
Klingt für mich ehrlich gesagt, Entschuldigung, wenn ich da kurz dazwischen gehe, weil es mir gerade einfällt, klingt für mich ein bisschen wie die Endphase der DDR mit den ganzen kleinen kirchlich organisierten Sit-ins und so weiter, was es da alles gab.
Ich weiß nicht, ob man das vergleichen kann, aber wenn das so wäre, wäre es natürlich toll, weil es dann eine große Akzeptanz hätte und auch eine Wirkung. Also die Idee ist einfach zu einer Politisierung der Leute, der Menschen, der Bevölkerung, der europäischen Zivilgesellschaft beizutragen. Das ist ja auch etwas, was wir uns ein bisschen auf die Fahnen geschrieben haben, einen Beitrag zu leisten dazu, dass es tatsächlich eine europäische Zivilgesellschaft mal geben wird. Das ist ja heute nur punktuell der Fall. Ja, es ist einigen wenigen Privilegierten vorbehalten, wirklich in andere Länder zu gehen, dort zu studieren, sich dort länger aufzuhalten. Und unser Wunschziel ist es schon, das auszudehnen. Und nur so kann, glaube ich, Europa dauerhaft funktionieren, wenn wir uns wirklich für die Belange der Menschen in anderen Ländern interessieren und das auch erfahren.
Europa ist eine Herzensangelegenheit für Daniel Röder und seine Bewegung Pulse of Europe. Wenn ihr mitmachen wollt, es gibt mehr als genug Infos im Netz, findet ihr auf jeden Fall selber. Ihr könnt auch auf der Seite von Pulse of Europe so ein Hausparlament anmelden. Und wenn ihr jetzt sagt, Europa, bleibt mir weg damit, Schottner, dann schaut trotzdem mal hin. Es schadet ja nie, sich mit den Argumenten der Gegenseite auseinanderzusetzen. Wer weiß, vielleicht überzeugt euch das eine oder andere am Ende doch noch.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Bünde. Das Gewicht einer ganzen Traube von Menschen war nötig, um einen Lastwagen zu befreien, der mit dem Dach unter einer Brücke stecken geblieben war. Einsatzkräfte der Polizei hatten dafür unbürokratisch Hilfe organisiert. Erst ließen die Beamten die Luft aus den Reifen, dann durfte jeder, der in der Nähe des Unfallortes war, auf die Ladefläche steigen und den Lastwagen beschweren. Schließlich steckte das Dach des Kastenwagens nicht mehr fest und der Fahrer konnte rückwärts unter der Brücke hervorfahren, wie die Polizei heute berichtete. 10 Menschen waren dafür nötig. Mit dem Gewicht von 2 Polizisten, einem Postboten und einem halben Dutzend Passanten war der festgefahrene Lastwagen wieder flott.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.